Gestern habe ich bemerkt, dass meine jüngste Tochter ein paar Münzen in ihrer Tasche hatte. Sie erzählte mir, dass sie diese auf der Küchentheke gefunden hatte. Ich schaute mir die Münzen genauer an und stellte fest, dass es keine 2 Grosi-Münzen waren. Es waren 2 2-Zloti-Münzen und eine 5-Zloti-Münze. Meine 3-jährige Tochter lief also mit 10 Zloti in ihrer Tasche herum. Für 10 Zloti kann man sich bei Żabka einen Hotdog kaufen. Man kann sich 1 Kilo Bananen kaufen. 10 Zloti sind nicht dasselbe wie 10 Grosi. Für 10 Grosi kann man nicht viel kaufen. Aber für meine 3-jährige Tochter war das alles dasselbe. Für sie waren es einfach nur Münzen. Sie wusste nicht, was sie da hatte. Sie wusste nicht, dass die Münzen in ihrer Tasche so wertvoll waren. Lassen Sie mich Ihnen heute Morgen eine Frage stellen. Wissen Sie, was Sie in Christus haben? Kennen Sie den geistlichen Reichtum, den Sie bereits in ihm besitzen? Verstehen Sie alles, was Sie in Christus haben? Genau darüber möchte ich heute Morgen mit Ihnen nachdenken. Wenn Sie eine Bibel haben, schlagen Sie bitte mit mir Epheser Kapitel 1 auf. Vor ein paar Wochen haben wir eine neue Predigtreihe begonnen, in der wir uns den Brief des Paulus an die Gemeinde in Ephesus anschauen. Wir haben uns den Anfang des 1. Kapitels angesehen, in dem Paulus die wunderbaren Wahrheiten darlegt, dass Gott uns als Gläubige vor Grundlegung der Welt erwählt hat. Bevor Gott einen Berg oder eine Insel oder eine Wolke schuf, hat er dich erwählt. Wir haben gesehen, dass wir in Christus durch sein Blut die Erlösung haben, die Vergebung der Sünden. Und dass wir als Gläubige mit dem Heiligen Geist versiegelt sind. Warum hat Gott das getan? Vers 6. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, um seine erstaunliche Gnade zur Schau zu stellen. Lassen Sie uns weitermachen. Vers 15. Deshalb, weil ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe. Denken Sie daran, Paulus befindet sich im Gefängnis in Rom, als er diesen Brief schreibt. Die Entfernung von Rom nach Ephesus betrug etwa 1600 Kilometer. Aber trotz dieser Entfernung hat Paulus Berichte über die Gemeinde gehört, deren Gründung er mitverantwortet hat. Und worum geht es in diesen Berichten? Hört er davon, wie groß die Gemeinde ist? Hört er von ihren großartigen Programmen? Hört er von ihren schönen Einrichtungen? Hört er von ihren erstaunlichen Lehrern oder guter Lobpreismusik? Das, was Paulus hört, ist nichts davon. Das sind Dinge, die wir vielleicht für sehr wichtig in einer Gemeinde halten. Schöner Raum, gute Programme, begabte Lehrer und gute Lobpreismusik. Diese Dinge sind gut, aber wir sehen hier, dass diese Dinge für Paulus nicht das Wichtigste sind. Die Dinge, die in der Gemeinde geschehen und Paulus am meisten ermutigen, sind der Glaube der Gemeinde und die Liebe der Gemeinde. Natürlich spricht Paulus vom Glauben an Christus bei der Errettung, aber er spricht auch von ihrem aktiven Glauben. Sie leben Tag für Tag im Glauben, sie gehen Glaubensschritte, sie wandeln im Glauben und nicht im Schauen. Am vergangenen Wochenende durfte ich Zeit mit einer Familie verbringen, die früher in der Gospelgemeinde war, aber vor 1,5 Jahren nach Spanien gezogen ist. Sie fanden eine gute internationale Gemeinde, aber sie war 1 Stunde entfernt. Sie sehnten sich nach etwas Näherem. Also fragte ich sie im letzten April, was wäre, wenn ihr dabei helfen würdet, eine Gemeinde in eurer Stadt zu gründen? Ich erinnere mich eigentlich nicht daran, das gesagt zu haben, aber sie haben mich am vergangenen Wochenende daran erinnert. Dann gebrauchte Gott andere Ereignisse und Gespräche, um diesen Samen in ihren Herzen und Gedanken wachsen zu lassen. In den nächsten Monaten erkundigte ich mich immer wieder bei ihnen und wir beteten gemeinsam. Die Gemeinde, die 1 Stunde entfernt war, sagte, dass sie gerne eine neue Gemeindegründung in ihrer Stadt unterstützen würden. Es gab nur ein Problem. Es gab keinen Pastor. Tom und Magda wollten Teil des Kernteams sein, aber sie fühlten sich nicht dazu berufen, auf diese Weise zu leiten. Also beteten sie. Und sie entschieden sich dazu, langsam anzufangen. Das Treffen sollte 1 Mal im Monat an einem Sonntagabend stattfinden und sie würden einen Gastpastor einladen, um während des Gottesdienstes zu predigen. Es war mir eine Ehre, als sie mich baten, beim 1. Treffen am vergangenen Wochenende zu predigen und den Lobpreis mitzugestalten. Es sollte um 5 Uhr nachmittags beginnen. Wir kamen früh, um alles vorzubereiten und zu beten. Und als es näher an 5 Uhr wurde, stellte sich die Frage, was ist, wenn niemand kommt? Was ist, wenn es 5 Uhr wird und nur wir da sind? In solchen Momenten denke ich an Psalm 127. Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten die Bauleute umsonst. Und das ist der beste Ort, an dem man sein kann, im Glauben zu gehen. Es ist manchmal ein beängstigender Ort, aber es ist der beste Ort, dem Herrn von ganzem Herzen zu vertrauen. Paulus hörte vom Glauben der Gemeinde, und er hörte auch von der Liebe der Gemeinde. Jesus sagte, dass die Welt daran erkennen wird, dass wir seine Jünger sind, nämlich an unserer Liebe. Und hier ist es diese Agape-Liebe. Es ist die Art von Liebe, die sich sorgt, die nachdenkt und zielgerichtet handelt. Es sind nicht nur Worte, sondern Taten. Es ist eine Liebe, die da ist. Und wenn du lange genug in einer Gemeinde warst, dann weißt du, dass diese Art von Liebe nicht immer einfach ist. Sie erfordert Arbeit. Denn Menschen sind verschieden. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen davon, wie Dinge gemacht werden sollten. Wir haben unterschiedliche Meinungen zu verschiedenen Themen. Es wird Zeiten geben, in denen es zu Konflikten kommt. Aber ich glaube, wenn wir diese Konflikte auf gesunde Weise durchleben, werden wir als Gemeinde tatsächlich näher zusammenwachsen und stärker werden. Ich habe mich in der vergangenen Woche mit jemandem hier getroffen, und wir haben über ihre Erfahrungen in der Gemeinde gesprochen und darüber, wie sie gewachsen ist. Und ich sagte ihr, dass sie das ganze Spektrum davon erlebt hat, Teil einer Gemeinde zu sein, die guten Zeiten, aber auch das gemeinsame Durchstehen von Konflikten. Einander zu lieben, ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich so sehr. Einer der klassischen Verse über die Liebe steht in 1. Korinther 13, Verse 4 bis 7. Oft wird dieses Kapitel auf Hochzeiten gelesen, und man könnte denken, es sei für Ehepaare geschrieben, aber der Zusammenhang bezieht sich eigentlich auf die Gemeinde. Wir. Die Liebe ist geduldig und freundlich. Die Liebe ist nicht neidisch oder prahlerisch. Sie ist nicht arrogant oder unhöflich. Sie besteht nicht auf ihrem eigenen Weg. Sie ist nicht reizbar oder nachtragend. 6. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich an der Wahrheit. Sie erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, hält allem stand. 8. Die Liebe hört niemals auf. Ja, das gilt für Ehen, aber Paulus spricht zur Gemeinde. Meiner Erfahrung nach ist das Herzzerreißendste im Dienst zu sehen, wie Menschen weggehen. Sei es, dass sie die Gemeinde verlassen oder dass sie sich von einem Bruder oder einer Schwester in Christus abwenden. Gleichzeitig ist es das Herzerwärmendste, wenn man mit ansehen darf, wie Brüder und Schwestern in Christus einander vergeben, schwierige Themen gemeinsam meistern und sich versöhnen. Wenn Paulus heute leben würde, was würde er über uns hören? Was würde er über die Gospel Church hören? Ich hoffe und bete, dass er von unserem Glauben und unserer Liebe hören würde. 16. Ich höre nicht auf, für euch zu danken und an euch in meinen Gebeten zu denken. 17. Der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, gebe euch den Geist der Weisheit und der Offenbarung, damit ihr ihn erkennt. Paulus dankt Gott für diese Gemeinde. Er erinnert sich an die Gemeinde in seinen Gebeten. Ist es nicht schön, wenn dir jemand einfach schreibt und sagt, hey, ich habe für dich gebetet? Es fühlt sich großartig an, wenn jemand daran denkt, für dich zu beten. Es zeigt dir, dass du in seinen Gedanken bist. Denke daran zu beten, nicht nur für dich selbst, sondern auch für andere. Paulus betet ständig für seine Brüder und Schwestern in Ephesus. Aber wofür betet er für sie? Paulus betet, dass Gott ihnen den Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis Gottes gibt. Um es einfach auszudrücken, Paulus betet, dass die Gemeinde Gott mehr erkennen möge. Ein Theologe sagt, was ist das größte Bedürfnis in der Gemeinde heute? Das eine, was wir in der Gemeinde brauchen, ist eine tiefere Erkenntnis Gottes. Wir müssen Gott besser kennenlernen. Nun, Gott zu kennen bedeutet nicht, Fakten über Gott auswendig zu lernen. Es geht nicht darum, eine theologische Prüfung zu bestehen. Es ist möglich, viele Dinge über Jesus zu wissen, ohne Jesus zu kennen, wenn du verstehst, was ich meine. Um Christus wirklich zu kennen, muss es einen Austausch geben. Es muss Vertrautheit geben. Gott zu kennen bedeutet, eine Beziehung mit ihm zu haben. Ist er in uns und sind wir in ihm? Je mehr wir Gott durch das Lesen seines Wortes und durch Sensibilität gegenüber dem Heiligen Geist kennenlernen, desto mehr wissen wir, was er von uns möchte. Je mehr wir wissen, was ihm gefällt, desto mehr wissen wir, welche Schritte des Glaubens wir gehen sollen, desto besser können wir seinen Willen für unser Leben erkennen. Dieses Verständnis kommt vom Heiligen Geist, wie wir am Ende von Vers 17 sehen. Weisheit ist die Fähigkeit, dieses Wissen geschickt in unserem Leben anzuwenden. Und wenn Paulus hier von Offenbarung spricht, meint er keine neue Offenbarung oder neue Informationen. Vielmehr spricht Paulus davon, zu verstehen oder zu erfassen, was Gott bereits in der Schrift offenbart hat. Das Gebet geht weiter. 18, dass die Augen eures Herzens erleuchtet werden, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid, wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Paulus betet weiterhin. Und wieder, worum betet er für die Gemeinde? Geht es um materielle Dinge? Nein, es ist alles geistlich. Er betet für ihre geistliche Erleuchtung, dass die Augen ihres Herzens geöffnet werden. Paulus will, dass sie verstehen. Paulus will, dass sie die geistlichen Reichtümer erfassen, die im Christus Jesus sind. Mit anderen Worten, in gewissem Sinne wissen sie nicht, was sie schon in Christus haben. Meine Tochter lief mit 10 Zloty herum, aber sie hatte keine Ahnung, was das bedeutete. Sie wusste nicht, was sie hatte. Paulus betet dafür, dass die Epheser erkennen, was sie haben. Mein Gebet für uns ist, dass wir wissen, was wir in Christus haben. Dass Gott die Augen unseres Herzens öffnet, damit wir erkennen, was wir in ihm haben. Öffne die Augen meines Herzens, Herr. Öffne die Augen meines Herzens. Ich möchte dich sehen. Ich möchte dich sehen. Was möchte Paulus, dass sie erkennen? 3 Dinge. Hoffnung, Reichtum und Kraft. Zuerst die Hoffnung. Wir haben eine Hoffnung in Jesus Christus, die unerschütterlich, unzerbrechlich und unaufhaltsam ist. Wie Paulus bereits früher in Kapitel 1 sagte, sind wir vor Grundlegung der Welt erwählt. Wir sind mit dem Heiligen Geist versiegelt und wir sind durch das Blut des Lammes erkauft worden. Du hast Hoffnung für heute und du hast auch Hoffnung für morgen. Egal wie dunkel es heute wird, du hast trotzdem Hoffnung, weil du Christus hast. Er ist das Licht in der Dunkelheit. Paulus sagt zur Gemeinde, ich möchte, dass ihr diese Hoffnung kennt. Ich möchte, dass ihr diese Hoffnung versteht. Ich möchte, dass ihr erkennt, was ihr bereits habt. Paulus betet dafür, dass sie die Hoffnung erkennen, die sie haben. Und er betet auch dafür, dass sie die geistlichen Reichtümer verstehen, die sie besitzen. Früher, in Kapitel 1, spricht Paulus in Vers 14 von unserem Erbe. Aber hier spricht Paulus höchstwahrscheinlich von Gottes Erbe an uns, von dem Wert, den Gott uns beimisst, dass der Gott des Universums uns als seinen Schatz betrachtet. Wenn du in den Spiegel schaust, siehst du vielleicht alles, was an dir falsch ist. Wenn du auf dein Leben blickst, siehst du vielleicht all deine Misserfolge, alles, was du nicht getan hast. So sieht Gott dich nicht an. Er schaut dich nicht an und sagt, was für eine Enttäuschung, was für ein Versager. Er schaut dich an und sagt, Schatz. Er sieht dich als sein kostbares Eigentum an. Weißt du das? Basierend auf Paulus' Gebet kommt das Verständnis dieses Wissens nicht automatisch. Deshalb müssen die Augen unseres Herzens geöffnet werden. Das Wissen steht in Vers 18, für jeden zu lesen. Aber dieses Wissen auf dein Herz und Leben anzuwenden, geschieht durch das Wirken des Heiligen Geistes. Paulus möchte, dass sie die Hoffnung erkennen, die sie haben, die geistlichen Reichtümer, die sie besitzen, und in Vers 19 die Kraft, die sie haben. Und was ist die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, die wir glauben, nach der Wirksamkeit seiner gewaltigen Stärke? Paulus möchte, dass die Gemeinde die Kraft erkennt, die wir in Christus haben. Deshalb verwendet er hier 3 Worte, um das auszudrücken. Das griechische Wort für Kraft ist Dynamis, von dem wir das Wort Dynamit ableiten. Das griechische Wort für Wirksamkeit ist das, von dem wir das Wort Energie haben. Und Paulus schließt den Gedanken ab, indem er von Gottes gewaltiger Stärke spricht. Paulus sagt, diese Kraft kann man nicht messen. Damals lebte die Gemeinde in einer Atmosphäre verschiedener spiritueller Überzeugungen und Kulte. Viele Menschen in dieser Kultur hatten ständig Angst vor dunklen geistlichen Mächten, die sie angreifen könnten. Und ich bin sicher, dass dies auch in die Gemeinde hineingekrochen ist. Paulus sagt, ihr müsst eure neue Realität im Christus verstehen. Es gibt einen geistlichen Kampf. Wir werden in Kapitel 6 noch mehr darüber sehen, aber Paulus sagt, dass dieser geistliche Kampf nicht ausgeglichen ist. Es ist nicht Yin und Yang. In Christus haben wir so viel Kraft, dass man sie gar nicht messen kann. Du bist nicht machtlos, du bist mächtig in Christus. Was für eine Kraft! Die Kraft, die er in Christus wirksam werden ließ, als er ihn von den Toten auferweckte und ihn zu seiner Rechten in der Himmelswelt setzte. Was für eine Kraft! Auferstehungskraft! Die gleiche Kraft, mit der Gott Jesus von den Toten auferweckt und ihn zu seiner Rechten gesetzt hat. Die gleiche Kraft, die den Feind zerschmettert hat, ist die gleiche Kraft, die in mir lebt. Sage zu deinem Nachbarn, du bist nicht machtlos. Du bist nicht machtlos, Versuchungen zu überwinden. Du bist nicht machtlos, die Sünde zu überwinden. Du bist nicht machtlos, gegen die Pläne des Teufels zu bestehen. Du bist nicht machtlos, ein Zeuge für Christus bei der Arbeit oder in der Schule zu sein. Sage zu deinem Nachbarn, du bist mächtig. Durch Jesus Christus bist du mächtig, Versuchungen zu überwinden. Du bist mächtig, die Sünde zu überwinden. Du bist mächtig, gegen die Pläne des Teufels zu bestehen. Du bist mächtig, ein Zeuge für Christus bei der Arbeit oder in der Schule zu sein. Christus in dir ist größer als der, der in der Welt ist. Wie groß ist Christus? Vers 20 sagt, dass er zur Rechten Gottes im Himmel sitzt, und Paulus fährt fort. 21. Hoch über alle Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. 22. Und alles hat er unter seine Füße getan und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. 23. Die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Was sagt Paulus hier? Er sagt, dass Christus über allen Dingen steht. Das Böse existiert in der Welt. Wir leben immer noch in einer sündigen und gebrochenen Welt. Aber Paulus sagt, ihr seid nicht im Verliererteam. Ihr seid das Siegerteam in Christus. Manchmal lesen Menschen Verse wie Vers 21 und bekommen Angst. Sie beginnen sich Sorgen zu machen, dass hinter jeder Tür ein Dämon lauert. Und so sehen sie überall Bedrohungen. Der dämonische Bereich wird, sagen wir, zu ihrem Hauptfokus. Aber ist das das, was Paulus hier sagen will? Nein, Paulus sagt genau das Gegenteil. Er sagt, es gibt keinen Grund zur Furcht. Es gibt keinen Grund zur Sorge. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Denn Jesus hat Sünde und Tod ein für allemal am Kreuz und durch die Auferstehung besiegt. Mit anderen Worten, sie sind besiegt. Jesus herrscht. Er sitzt zur Rechten des Vaters, weit über alle Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft. Nicht über einige, über alle. Vers 22. Er hat alles unter seine Füße getan. Nicht einige Dinge, alles. Jesus ist das Haupt über alle Dinge. Es gibt jeden Tag einen geistlichen Kampf. Aber du bist nicht im Verliererteam. Du bist im Siegerteam in Christus. Wandle in dieser Wahrheit. Wandle in dieser Kraft. Erkenne diese Kraft. Du hast alles, was du brauchst, um in einer gebrochenen und gefallenen Welt zu leben. Du bist mehr als ein Überwinder in Christus. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, lebt in dir. Und am Ende von Vers 22 und 23 bringt Paulus es zurück zur Gemeinde. Paulus sagt, dass Christus das Haupt der Gemeinde ist. Ich bin nicht das Haupt dieser Gemeinde. Jesus ist das Haupt davon. Es ist seine Gemeinde. Er ist das Haupt, und wir sind der Leib. Wir sind die Hände und Füße, aber ohne das Haupt kann der Leib nicht leben. Wir sind keine Hühner. Wir brauchen das Haupt, um zu leben, zu atmen und zu funktionieren. In gleicher Weise brauchen wir als Gemeinde Christus. Wenn wir Christus nicht haben, sind wir keine Gemeinde. Wir sind nur eine soziale Gruppe. Es ist Christus, der uns zusammenbringt. Und es ist Christus, der uns erhält. Jesus hilft uns, im Glauben zu wandeln. Jesus hilft uns, einander zu lieben. Wenn der Herr das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute umsonst. Letzten Sonntagabend in Spanien haben wir alles vorbereitet. Wir haben alles bereitgestellt. Die Mikrofone funktionierten. Wir haben Stühle für die Menschen aufgestellt. Und wir haben gebetet. Und durch Gottes Gnade begannen um 5 Uhr nachmittags die Leute hereinzukommen. Eine neue Gemeinde wurde geboren. Wir haben Gott angebetet, wir haben gebetet, Gottes Wort wurde gepredigt und alle blieben nach dem Gottesdienst für Tee, Kaffee und Gemeinschaft. Um es kurz zu machen, Tom, Magda und Rosette sind im Glauben einen Schritt gegangen und der Herr ist ihnen begegnet. Im Glauben einen Schritt zu wagen, kann ein furchteinflößender Ort sein. Es kann sich verletzlich anfühlen. Aber als Volk Gottes gibt es keinen besseren Ort, an dem man sein kann. Ich war dankbar, bei diesem ersten Treffen dabei zu sein, weil es mich an das erste Treffen der Gospel Church erinnerte. Wir hatten in dieser Woche als Team eine schwierige Zeit, aber wir hatten uns dazu entschlossen, im Glauben einen Schritt zu wagen und Gott zu bitten, zu erscheinen. Also hatten wir im Mai 2011, vor fast 15 Jahren, unser erstes Treffen an einem Sonntagabend, und Gott ist erschienen. 2 Jahre später hatten wir den Eindruck, dass der Herr uns dazu führt, uns am Sonntagmorgen zu treffen, was bedeutete, dass wir einen neuen Ort für unsere Zusammenkünfte suchen mussten. Das führte uns zu einem kleinen Konferenzraum im Einkaufszentrum. Und Minuten vor unserem ersten Treffen hier, im Februar 2013, hatten wir wieder dieses gleiche Gefühl. Wenn Gott nicht erscheint, sind wir verloren. Aber Gott hat diesen Schritt des Glaubens geehrt, und als wir anfingen, Gott anzubeten, saßen Menschen auf den Stühlen. Im Jahr 2016 hatten wir den Eindruck, dass der Herr uns dazu führt, eine polnische Gemeinde in der Stadt zu gründen. Wir waren damals eine viel kleinere Gemeinde. Aber wenn der Herr wirkt, was kann man tun? Ich erinnere mich, wie ich damals der Gemeinde die Vision verkündete, und ich hörte jemanden hörbar nach Luft schnappen. Aber 2 Jahre später haben wir Menschen aus dieser Gemeinde ausgesandt und ihnen die Hände aufgelegt, um ein neues Werk zu beginnen. 8 Jahre später trifft sich die Gemeinde immer noch und betet Gott an. Danach begannen wir, für einen größeren Versammlungsort zu beten. Wir fanden ein paar Optionen, aber zum Glück haben sie sich nicht ergeben, denn im Jahr 2020 kamen die Lockdowns. Gott hat uns finanziell bewahrt und eine Möglichkeit geschaffen, so dass wir hier im Einkaufszentrum einen Raum hatten, in dem wir uns treffen konnten und der dennoch den staatlichen Vorschriften entsprach. Im Jahr 2022 hatten wir erneut das Problem, nicht genug Platz zu haben, aber Gott schaffte einen Weg, so dass wir uns im offenen Bereich des Einkaufszentrums treffen konnten. Das war ein Segen, aber wir beteten und baten Gott um einen Raum, in dem wir uns die ganze Woche über treffen könnten. Letztes Jahr hat Gott uns für diesen Raum eine Tür geöffnet. Wir sind im Glauben einen Schritt gegangen und haben Gott gebeten, die finanziellen Mittel für die Renovierung dieses Raumes bereitzustellen. Gott hat wieder versorgt. Und jetzt, da wir mit den Renovierungen fast fertig sind, stellt sich die Frage: Okay, was kommt als nächstes? Was ist der nächste Glaubensschritt, den wir als Gemeinde machen? Am ersten Sonntag, an dem wir uns in diesem Raum getroffen haben, war er voll. Es waren etwa 30 Personen draußen im Flur. Wir hatten Sonntage, an denen es draußen stark geschneit hat. Wir hatten bereits Sonntage mit minus 10 Grad, und jedes Mal denke ich, heute werden es vielleicht weniger Leute sein, aber wenn ich hereinkomme, fühlt es sich voll an. Was also tun? Dies ist für jetzt unser Raum. Dies ist der Raum, den Gott uns für dieses Team und für diese Zeit gegeben hat. Und so möchten wir, um nicht nur denen, die jetzt in der Gemeinde sind, sondern auch den Menschen, die Gott in den kommenden Monaten in die Gemeinde führen wird, Platz zu schaffen, einen zusätzlichen Gottesdienst um 9:30 Uhr hinzufügen. Anders gesagt, Am Sonntagmorgen werden wir zwei Versammlungen haben, eine um 9.30 Uhr und eine um 11.30 Uhr. Wir werden mit dem Gottesdienst um 9.30 Uhr in 2 Wochen, am 1. März, beginnen. Wir haben bereits von einigen Leuten gehört, dass sie tatsächlich in der Lage sein werden, den Gottesdienst um 9.30 Uhr zu besuchen. Sie konnten am Gottesdienst um 11.30 Uhr wegen der Arbeit nicht teilnehmen. Und ich vertraue darauf, dass es noch mehr Menschen geben wird, die um 9.30 Uhr dabei sein können. Es gibt nun einige logistische Dinge zu klären und Pläne, die gemacht werden müssen. Aber wir wollen diesen Glaubensschritt gehen und dem Herrn vertrauen, dass er alles fügen wird. Vor ein paar Wochen ist der leitende Pastor der Gemeinde, die uns hierher gesandt hat, in den Ruhestand gegangen. Und als er auf seinen Dienst zurückblickte, sagte er: Manchmal sagt Gott einfach, geh. Und das ergibt im Haushalt keinen Sinn, und wir haben keine großartige Strategie dafür, wir gehen einfach im Glauben. Das bedeutet es, ein Volk des Glaubens zu sein. Genau da möchte ich sein. Ich möchte nicht auf Nummer sicher gehen, ich will meine Talente nicht vergraben, wie es in dem Gleichnis heißt. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Ich möchte nicht im Erhaltungsmodus sein. Ich möchte nicht einfach nur verwalten und das weiterführen, was funktioniert. Wenn das so wäre, würde ich lieber meine Sachen packen und nach Hause zurückgehen, um in der Nähe meiner Familie zu sein. Das interessiert mich nicht. Ich möchte im Glauben und nicht im Schauen leben. Ich wünsche mir, dass, wenn Menschen von der Gospel Church hören, sie von unserem Glauben und unserer Liebe hören. Können wir das tun? Absolut. Die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, ist die gleiche Kraft, die in uns lebt. Es gibt Menschen in dieser Stadt, die die Hoffnung kennenlernen müssen, die in Jesus Christus zu finden ist. Es gibt Menschen in dieser Stadt, die die geistlichen Reichtümer, die in ihm sind, entdecken müssen. Jerry druckt Flyer mit Informationen über die Gemeinde, und sie liegen die ganze Woche über vor der Tür aus. Und er muss sie immer wieder nachfüllen, weil die Leute sie mitnehmen. Seit einigen Wochen versuche ich, die Informationen über die Gemeinde so zu ordnen, dass sie an die Glastüren angebracht werden können. Aus welchem Grund auch immer hat das lange gedauert. Endlich, in der vergangenen Woche, ist es zusammengekommen. Und jetzt weiß ich auch warum. Weil wir nun darauf hinweisen müssen, dass wir sie am Sonntagmorgen um 11.30 Uhr willkommen heißen, aber auch um 9.30 Uhr. Würden Sie für diesen nächsten Glaubensschritt beten? Würden Sie erwägen, am Gottesdienst um 9.30 Uhr teilzunehmen? Wie gesagt, es gibt noch viele Details zu klären, aber es fühlt sich an, als sei das der nächste Glaubensschritt für die Gospel Church. Und wenn Gott sagt, geh, dann müssen wir gehen. Das bedeutet es, ein Volk des Glaubens zu sein. Mögen wir alles verstehen und erkennen, was wir in Christus haben, unsere Hoffnung, unseren Reichtum, unsere Kraft. Mögen wir danach streben, Gott mehr zu erkennen. Möge er die Augen unseres Herzens öffnen. Mögen wir einander lieben als Leib Christi. Und mögen wir weiterhin im Glauben wandeln. Es kann ein beängstigender Ort sein, aber es ist der beste Ort für uns. Das Ende der Predigt.